بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله على بارما سنهاتيجن الله زيجن هايل بمهات سشكايت زنفتن قوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass wir aus der Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingegangen sind. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Kraft gibt, das umzusetzen, was wir heute inshallah erfahren werden von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn er ist unser Vorbild, und das ist ja der eigentliche Sinn, warum wir uns mit der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigen. Und heute, liebe Geschwister, sind wir beim 75. Unterricht der Sira, und das ist der inshallah ta'ala der vorletzte Unterricht in dieser Sira-Reihe. Und wir werden uns heute unterhalten unter anderem über die Hajj, die im 9. Jahr stattgefunden hat, und die Hajj, die im 10. Jahr stattgefunden hat. Im 9. Jahr, liebe Geschwister, manche Gelehrte sagen, dass die Hajj wurde zur Pflicht im 9. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat in diesem 9. Jahr die Hajj nicht vollzogen. Wir wissen, dass er im 9. Jahr, wie wir gelernt haben, in Mekka war, und dass das Jahr ist, die Zeit war, in der Allah subhanahu wa ta'ala Mekka befreit hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist aber nicht dort geblieben bis zur Hajj, sondern ist zurückgekehrt nach Al-Madina. Und in diesen Jahren, immer wenn die Leute Hajj gemacht haben, waren auch Götzendiener in Mekka. Das heißt, es war ein Ort, Mekka war ein Ort, und die Kaaba war ein Ort, an dem nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet wurde, sondern auch andere an seine Stelle gesetzt worden sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und im 9. Jahr dann, das Jahr, in dem nach manchen Gelehrten die Hajj zur Pflicht geworden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst die Hajj aus diversen Gründen nicht vollzogen, sondern er hat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu angeordnet, dass er der Führer der Muslime in der Hajj sein soll. Und so ist er radiallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn zufriedenstellen, im Monat Dhul-Hijjah nach Makkah losgezogen. Und nur der Historiker Al-Waqidi berichtet uns, dass es ungefähr 300 Sahaba waren, die mit sich 20 Kamele hatten und die Hajj dort vollzogen haben. Aber wie gesagt, das war eine Hajj, in der nicht nur Muslime teilgenommen haben. Das heißt, nicht nur Muslime waren in Mekka, waren in Muzdalifa und in anderen Ortschaften, sondern auch Leute, die dem Schirk angehören. Als der Gesandte, als Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gerade hinausgezogen war, ist eine Sura herabgesandt worden, und zwar Surat Bara'a, oder auch genannt Surat At-Tawbah. At-Tawbah ist die Reue und oder die Rückkehr, die Umkehr, und Al-Bara'a ist die Lossagung. Und nachdem diese Sura herabgesandt worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib hinter Abu Bakr geschickt, sodass er ihm folgen soll, mit ihm zu Hajj gehen soll und diese Sura den Menschen bei der Hajj verkünden soll. Und das sollte er am Opfertag festmachen, Yawm al-Nahr auf Arabisch, das ist der 8. Tag von Dhul-Hijjah. Und in einer Mursal-Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, La yu'addi anni illa rajlu min ahli bayti. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nur jemand aus meiner eigenen Familie soll für mich diese Botschaft verkünden. Und so hat er Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu geschickt. Als Ali ibn Abi Talib bei Abu Bakr ankam, fragte Abu Bakr Ali: Amirun am Ma'mur? Das heißt so viel wie: Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich geschickt als Führer oder als Angeführter? Weil es hätte ja sein können, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ersetzt durch einen anderen Führer, Amir auf Arabisch. Daraufhin sagte Ali ibn al-Talib: Nein, vielmehr als Angeführter. Das heißt, Abu Bakr ist und bleibt der Führer der Muslime auf dieser Pilgerfahrt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, heißt es in manchen Überlieferungen, dass er auch andere Sahaba mit Ali ibn Abi Talib damit beauftragt hat, diese Botschaft unter den Leuten zu verkünden, unter ihnen Abu Huraira radiallahu anhu, denn damals, wie ihr wisst, gab es keine Mikrofone, und deswegen, damit alle Menschen, die sicherlich mindestens Hunderte waren, von dieser Botschaft erfahren, brauchte er Leute, die ihm dabei unterstützen. Und so sollten verschiedene Sahaba, unter ihnen Abu Huraira radiallahu anhu, At-Tufail ibn Amr al-Dawsi, wie heißt es, diese Botschaft mitverkünden. Und der Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, er wurde beauftragt mit 4 Botschaften, die an die Leute zu verkünden waren, also 12 Bara'a, und insgesamt waren es aber 4 Botschaften. Die eine lautete: La yadkhulu al-jannata illa nafsun mu'minah. Das Paradies wird nur eine gläubige Seele betreten. Die zweite war: Wa la yatufu bil bayti uryan. Das heißt, um das Haus, um die Kaaba, darf kein Nackter mehr Tawaf vollziehen. Wa la yahujju ba'da al-'ami mushrik. Und nach diesem Jahr darf niemand mehr das Haus vollziehen, das darf niemand mehr die Hajj vollziehen, der ein Götzendiener ist, der ein Mushrik ist. Und ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته. Das heißt, und die vierte Angelegenheit ist, wenn zwischen jemandem und dem Präsidenten Allah sallallahu alaihi wasallam ein Vertrag besteht, ein Schutzvertrag besteht, dann gilt dieser Vertrag bis zu dem im Vertrag erwähnten Zeitpunkt. Die Surat al-Tawba, die er verkünden sollte, die Ali ibn Abi Talib verkünden sollte, sie beinhaltet, wie die Sura sagt, eine Lossagung Allahs und seines Gesandten von jedem, der dem Polytheismus angehört. Und es war wie eine, nicht wie eine, es war eine Kriegserklärung an diese Menschen, und dass sie das letzte Jahr diese Kaaba besichtigen dürfen und das letzte Jahr die Hajj vollziehen dürfen. Nach dem diesigen Jahr durfte niemand mehr die Hajj vollziehen, außer einem Muslimen, außer einem Muslim, das heißt einem Monotheisten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Beginn dieser Surah diejenigen Menschen, die eine Frist bekommen haben, ihnen Aufschub gewährt, bis diese Frist abläuft. Das heißt, wenn es ein Monat war, 2 Monate war, 3 Monate war, die Frist, die genannt worden war im Vertrag, diese Zeit haben sie gehabt, sich aufzuhalten, frei und sicher in dieser Gegend, und danach war ihnen der Krieg angekündigt. Und danach, die zweite Gruppe von Menschen waren diejenigen, die einen Schutzvertrag hatten, aber deren Frist unbefristet ist. Das heißt, sie haben keine bestimmte Frist in ihrem Vertrag gesetzt bekommen. Und da hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Surah At-Tauba die Frist auf 4 Monate festgesetzt. Und diese 4 Monate beginnen am 10. Dhul-Hijjah, das heißt der Tag, an dem sie diese Botschaft bekommen, und enden damit am Ende des 10. von Rabi' al-Akhir. Das heißt der zweite Rabi' da sind dann die 4 Monate vorbei. Und derjenige, der überhaupt gar keinen Schutzvertrag hat, der hat Aufschub gewährt bekommen, bis die verbotenen bzw. die heiligen Monate vorbei sind. Und die heiligen Monate sind insgesamt 4, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns mitgeteilt hat. Und 3 davon kommen hintereinander und einer von ihnen kommt separat. Die drei Monate, die hintereinander kommen, sind die Monate vor der Hajj bzw. zur der Hajj-Zeit. Das heißt also Dhul-Shawwal, Dhul-Qi'da und Dhul-Hijjah. Und der vierte Monat ist der Monat Rajab. Und da sie diese Botschaft erreicht hat in Dhul-Hijjah, ist logischerweise, wann sind dann die Hajj-Monate für sie vorbei? Sobald Muharram vorbei ist. Weil, Entschuldigung, habe ich gesagt, ich habe was anderes gesagt gerade. Ja? Ich habe die Hajj-Monate erwähnt, gemischt, das war falsch. Richtigerweise, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijjah und Muharram, logischerweise, weil Muharram heißt ja, kommt auf dem Wort Haram, und dann noch Rajab dazu, Barakallah. Und diese, die Sura, die Ahab gesagt hat, lesen wir uns die ersten paar Ayat aus Surat At-Tawbah, und zwar ist das die Seite 187 Mushaf von Al-Madina, Surat At-Tawbah, Surat 9, und die ersten Ayat heißt, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, und ein Lossagung von Seiten Allahs und seines Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Nun zieht im Lande 4 Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und dass Allah die Ungläubigen in Schande stürzt. Und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt. Der Tag der großen Pilgerfahrt, auf Arabisch Yawm al-Hajj al-Akbar, das ist der Opferfesttag, Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid al-Akbar. Und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt, dass Allah der Verpflichtung gegenüber den Götzendienern ledig ist und auch seinen Gesandter. Wenn ihr nun bereut, so ist es besser für euch, dass ihr den Islam annimmt. Wenn ihr jedoch euch abkehrt, so wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und verkündet denen, die ungläubig sind, schmerzhafte Strafe. Mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt und die es euch in nichts haben fehlen lassen und niemandem gegen euch beigestanden haben, so erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihr eingeräumten Frist. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtige. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Das sind die Ayat, die Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu den Götzendienern in Mekka verkündet hat, harte Ayat, die ihnen die Wahl gab, entweder den Islam anzunehmen oder diese Gebiete nicht mehr zu betreten. Und diese Da'wa des Propheten sallallahu alaihi wa sallam dauerte zuvor 22 Jahre an. Wir sind sozusagen im 23. Jahr. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime jeden Weg, jeden nur, auch nur möglichen Weg versucht zu gehen, um den Menschen diese Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ans Herz zu legen. Aber manche von den Menschen, sie haben beharrt auf ihrem Götzendienst und sie haben beharrt auf der Anbetung irgendwelcher falscher Götter und sie haben darauf beharrt, auch das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr müsst euch vorstellen, das Haus Allahs, die Kaaba, alle geben zu und alle wissen, dass das Haus Allahs ist. Und trotzdem wollten sie andere Götter anbeten beim Haus Allahs. Das heißt, eine Sache, die sie eigentlich selbst bezeugen, dass sie falsch ist. Denn sie selbst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst der Herr dieses Hauses und wie Allah sagte, فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. So sollen sie doch dem Herrn dieses Hauses dienen. Und sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herr aller ihrer falschen Götter ist. Sie glaubten zwar an verschiedene, aber sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herr aller Herren ist. Und deswegen war jetzt die Zeit gekommen, dass man ihnen sagt, weil diejenigen, die noch übrig geblieben sind, sind diejenigen, die hartnäckig waren und diejenigen, die keine Einsicht gezeigt haben und diejenigen, die einfach nur ihrem falschen Weg weiterhin folgen wollten, obwohl sie wissen, dass er falsch ist. Und sie wollten nicht das Haus Allah subhanahu wa ta'ala alleine überlassen. Und so haben sie die Möglichkeit bekommen, dass sie den Islam annehmen oder diese Ortschaft für alle ein für mal verlassen. Ansonsten ist es eine Kriegserklärung seitens Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch in dieser Zeit diese Botschaft der gesamten arabischen Halbinsel versucht zu verbreiten. Und er sandte auch Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu in den Jemen. Und er sagte zu ihm, du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. Wenn du zu ihnen gekommen bist, dann rufe sie zum Glaubensbekenntnis auf, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Wenn sie dir darin folgen, dann teile ihnen mit, dass Allah ihnen 5 Gebete pro Tag und Nacht auferlegt hat. Wenn sie dir darin folgen, dann teile ihnen mit, dass Allah ihnen eine Spende auferlegt hat, die von ihren Reichen genommen wird und ihren Armen zurückgegeben wird. Und wenn sie dir darin auch folgen, dann wehe dir vor dem Edlen ihrer Vermögen und fürchte dich und siehe dich vor dem Bittgebet derjenigen Person, der Unrecht getan wird, denn zwischen ihr und Allah gibt es keine Scheidewand. Und aus diesem Hadith lernen wir die Vorgehensweise eines jeden Menschen, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, das heißt Da'wah macht. Dass er mit dem Wichtigsten beginnen muss und dass er Priorität zu setzen hat und dass er nicht mit zweitrangigen Dingen kommen soll, obwohl es viel Wichtigeres gibt. Das Erste, wozu er sie aufrufen sollte, war ein Glaubensbekenntnis, dass sie bezeugen sollen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Weil wer diese Sache bezeugt und verinnerlicht, so wird ihm alles, was danach kommt, noch einfacher fallen. Und umgekehrt, wenn eine Person die anderen Sachen akzeptiert, aber das Glaubensbekenntnis verweigert, so nutzen ihm alle anderen Taten, die er gemacht hat, überhaupt gar nichts. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten klar gemacht, dass die Sadaqah, die Zakah, keine Strafe für sie ist, sondern es ist eine Wohltat für sie, für ihre eigene Gesellschaft. Denn wie ihr gehört habt, es wird von ihren Reichen genommen und ihren Armen zurückgegeben. Das heißt also, das ist genau das, was für eine Gesellschaft gesund ist. Und das ist genau das, warum eine Gesellschaft, warum die armen Menschen nichts gegen die Reichen haben werden und umgekehrt. Weil die einen die anderen unterstützen. Und das ist auch die Regel. Normalerweise sollte man, wenn man Zakat bezahlt, dass man um Sadaqa bezahlten armen Menschen erstmal schauen in seine eigene Umgebung, damit die Leute in der eigenen Umgebung zufriedengestellt sind. Und wenn man die Zaka entnimmt, wie in diesem Fall Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, dann soll er auch von der Zaka weder das Edle ihrer Vermögen nehmen, das ist das Beste und Wertvollste, aber auch nicht das Schlechteste. Das heißt, wenn er Tiere hat, jemand hat Schafe und muss dafür die Zakat bezahlen, dann soll er nicht von den besten Schafen nehmen und er soll auch nicht von den schlechtesten Schafen nehmen, sondern er soll nehmen von Schafen, die vom mittleren Stand sind. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jeden Menschen, der verantwortlich ist für andere, in diesem Fall Mu'adh, davor gewarnt, Unrecht auszuüben. Denn diejenige Person, die verantwortlich ist für andere, diejenige Person, die regiert über andere, diejenige Person, die Vormund ist für andere, jede dieser Personen, liebe Geschwister, sie hat Macht über andere. Und sie kann Dinge machen, ohne dass sie von der Person, für die sie verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen wird. Und das ist das Problem. Und das ist auch die große Gefahr, dass der Unterdrückte und der zu ungerecht Behandelte nur noch einen Ausweg sieht, und zwar, dass er sich zu Allah subhanahu wa ta'ala wendet. Und wenn er sich zu Allah wendet, während ihm Unrecht getan wird, dann zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es, wie es im Hadith heißt, kein Hijab. Hijab ist eine Abschirmung. Es gibt nichts, was ihn davor, den Dua davor abhält, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala gedankt. Und gemeint ist damit, dass Allah azza wa jal dieses Bittgebet erhören wird. Und später hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem man Mu'adh dort in ihm gesandt hatte, hat er auch hinterher Khalid ibn Walid radiallahu anhu geschickt und auch danach Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, Und das werden wir nachher sehen. Denn Ali ibn Abi Talib blieb dann im Jemen, bis der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollzog, und dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihn bei der Hajj getroffen und hat dann mit ihm die Hajj vollzogen. Ali ibn Abi Talib hatte das Geschenk Allah sallallahu alaihi wasallam bekommen, dass durch ihn viele Leute in den Islam dort im Jemen der Gegend eingetreten sind, aus einem Stamm namens Hamadan, sodass Allah alleine weiß, wie viele gute Taten er dadurch bis an den heutigen Tag bekommt, dafür, dass Menschen aus diesem Stamm den Islam angenommen haben und auch wiederum ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Und das ist eben der Lohn jeder Person, die zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft und in deren Da'wa Allah azza wa jal auch Segen legt. So viel, liebe Geschwister, zur Pilgerfahrt von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, über die nicht viel überliefert worden ist. Das war das 9. Jahr. Und im darauf folgenden Jahr ist dann die Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und diese Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam im 10. Jahr nennt man Hajjatul Wada' oder Hajjatul Wada', das heißt so viel wie die Abschiedspilgerfahrt. Und Abschiedspilgerfahrt deswegen, weil es das letzte Mal war, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit so vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt getreten ist. Und ansonsten, er hat alaihi salatu wasalam in diesen 23 Jahren die Hajj nur ein einziges Mal vollzogen. Das ist genau diese Abschiedspilgerfahrt gewesen und kein zweites Mal in diesen 23 Jahren, wie wir bereits gesagt haben. Dieser Hajj, liebe Geschwister, bildet eine der fünf Säulen des Islam, und in diesem 10. Jahr hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verkündet, dass er vorhat, die Hajj zu vollziehen. Und deswegen sind die Menschen aus allen Gegenden zusammengekommen und alle wollten sie mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollziehen. Manche von ihnen natürlich nach Medina und von dort aus mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und andere natürlich von anderen Stellen sind ebenfalls zur Hajj gekommen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist ungefähr am 25. Dhul-Qi'da. Dhul-Qi'da ist der 11. Monat, das heißt der Monat vor Dhul-Hijjah, die Hajj stattfindet. Ungefähr am 25. Dhul-Qi'da ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam losgezogen. Und in dieser Abschiedspilgerfahrt haben sich viele Dinge ereignet, und da sind auch viele aus diesem Ereignis kann man sehr viele Bestimmungen und Regelungen, Gesetze entnehmen, und auch in diesem Ereignis sind Ayat des Koran al-Karim herabgesandt, die entscheidende Ayah oder diejenige Ayah, die herabgesandt worden ist während dieser Pilgerfahrt, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, meine Gnade an euch vollendet, und ich bin mit euch mit dem Islam als Religion zufrieden. Die Muslime haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufs Genaueste beobachtet. Denn er sagte, und es genügte eine Aussage, er sagte: Khudu anni manasikakum. Was so viel bedeutet wie: Übernehmt die Hajj-Rituale von mir. Oder lernt die Hajj-Rituale an meinem Vorgehen, an meinem Verhalten. Und so gilt grundsätzlich, dass ein Muslim die Hajj so zu vollziehen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie durchgeführt hat. Und die Gelehrten haben sich sehr um diese Abschiedspilgerfahrt gekümmert, sodass diese Abschiedspilgerfahrt Bücher gefüllt hat und es im islamischen Fiqh, in der islamischen Rechtswissenschaft, ein ganzes Kapitel extra über die Hajj geht, weil sie natürlich eine Säule der Säulen des Islam darstellen. Und manche Gelehrte, wie gesagt, haben einzelne eigene Bücher geschrieben, nur über die Pilgerfahrt und speziell nur über die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollzogen hat. Denn es gibt mehrere Sahaba, die natürlich Sachen berichtet haben über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, aber die bekannteste Überlieferung, die wir uns nachher auch inshallah anschauen möchten, die bekannteste Überlieferung, die uns die Hajj erzählt, ist die Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala an. Er hat die längste Überlieferung uns berichtet, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ganz im Detail die Hajj vollzogen hat. Dieser Hajj, liebe Geschwister, wir haben gesagt, da waren zahlreiche Menschen anwesend und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat am Arafat-Tag, der Arafat-Tag ist der 9. Dhul-Hijjah, der 9.12. nach dem islamischen Mondkalender. An diesem Tag hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine Predigt gehalten, eine Khutbah gehalten, die auch man Khutbatul Wada' nennt, das heißt so viel wie Abschieds. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, was er genau in dieser Abschiedspilgerfahrt gesagt hat, das möchten wir uns inshallah einfach mal anhören, was Jabir uns berichtet hat. Wir hören uns jetzt die Briefe an von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, wo unter anderem ein Teil dieser Abschiedspilgerfahrt, Abschiedspredigt vorkommt. Jabir übrigens, er war blind, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden sein, gegen Ende seines Lebens. Und er wurde gefragt über diese Pilgerfahrt und dann fing er an zu erzählen. Und die Überlieferung geht ein bisschen länger. Und ich weiß, dass es viele Punkte gibt, an denen man anknüpfen könnte und denen man ein bisschen mehr erzählen könnte. Aber wir wollen einfach einmal uns anhören, was in diesen Tagen geschehen ist. Und was gibt es Besseres, als dass man zu der eigentlichen ursprünglichen Quelle zurückkehrt. Denn statt dass jemand erzählt, lassen wir einfach denjenigen Sahabi sprechen, der uns, von dem wir diese ganzen Informationen her haben. Jabir ibn Abdullah radallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vollzog die Hajj. Diese Überlieferung ist die Version von Abu Dawud, ansonsten der Hadith ist auch bei Sahih Muslim überliefert, bei An-Nasai und bei anderen und mit teilweise natürlich unterschiedlichem Wortlaut. Jabir ibn Abdullah sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vollzog die Hajj 9 Jahre lang nicht. Dann wurde im 10. Jahr ausgerufen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Hajj vollziehen wird. Dann kamen viele Menschen nach Medina. Alle möchten dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgen und genau dasselbe tun wie er. Und so ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinausgezogen und wir mit ihm. Als wir in Dhul-Hulayfa waren, Dhul-Hulayfa ist dem Geschwister der Miqat, das heißt der diejenige Stelle, von der aus derjenige, der Hajj oder Umrah machen möchte aus Medina, oder der aus der Richtung von Medina kommt, dann dort in den Ihram eintreten muss. Er sagte, als wir in Dhul-Hulayfa ankamen, hat Asma Muhammad geboren. Asma ist die Tochter von Umays und die Tochter, die Tochter von Umays und die Ehefrau von Abu Bakr. Sie hat Muhammad geboren, das heißt Muhammad radallahu anhu ist ebenfalls ein Sahabi. Daraufhin schickte sie nach den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, um zu fragen, was sie tun soll. Warum? Weil sie war jetzt in ihrer Nachgeburtphase, das heißt in ihrer, wie sagt man, Nifas-Zeit, ja? Das heißt Wochenbett. Das heißt, sie konnte natürlich nicht beten und deswegen wusste sie nicht, wie sie jetzt die Hajj vollziehen soll. Darauf schickte sie nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu fragen, was sie tun soll. Da sagte er, vollziehe den Ghusl und verschließe den Ausgang mit einem Stück Stoff und tritt dann in den Ihram ein. Das heißt, eine Frau, die in der Menstruation ist oder die im Wochenbett ist, sie macht eigentlich das Gleiche wie jeder andere auch, nur eben darf sie natürlich nicht die Moschee betreten und sie darf auch nicht, also das heißt, Tawaf machen und Sa'i und am Anschluss dann. Aber sie macht die anderen Rituale genauso wie jeder andere auch, denn sie hat ja, denn sie macht ja, wie sagt man, sie kann nach Arafat gehen, sie kann nach Muzdalifa gehen, sie kann überall hingehen, wo sie möchte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete dann das Gebet in der Moschee und stieg dann auf seine Qaswa. Qaswa ist der Name seiner Kamelstute. Als er mit seinem Kamel oder mit seiner Kamelschulter auf Al-Bayda war, Bayda ist ein Hügel, schaute ich vor mir, soweit mein Auge reichte, und sah Leute, die ritten, und andere, die zu Fuß gingen. Rechts von ihm war es genauso, links von ihm ebenfalls, und hinter ihm auch. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam befand sich unter uns, er ist es, dem der Koran offenbart wird. Er kannte seine Deutung. Was auch immer er davon gemacht hat, haben wir umgesetzt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach die Talbiya des Tawhid aus: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hier bin ich Allah, hier bin ich, du hast keinen Teilhaber, hier bin ich, dein sind aller Lob, jede Wohltat und das Reich, du hast keinen Teilhaber. Die Leute sprachen ihre eigene Art der Talbiya, aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ davon nichts zurück. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam blieb bei seiner Form der Talbiya.